Because you can jail a revolutionary, but you can't jail a revolution.
Anarchistisches Radio auf Radio Orange. Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr. Und zum Nachhören im Netz unter www.a-radio.net. Hallo und willkommen zum Anarchistischen Radio, heute am Sonntag.
Es wird heute eine thematische Sendung geben, die dann noch kurz vorgestellt wird, zu Longomai. Und als allererstes wollen wir mal unsere solidarischen Grüße an die vier Leute ausrichten, die gerade im Landesgericht für Strafsachen in U-Haft sitzen und hoffen, dass sie bald wieder heraus sind und bei uns allen.
Genau, und musikalisch ist diese Sendung Ihnen gewidmet. Wir haben geschaut, zu erfahren, was Sie gerne hören wollen, und ich hoffe, ihr könnt es auch jetzt hören, wirklich, und könnt vielleicht das ein bisschen genießen, und wir hoffen, dass die Haft auf jeden Fall so bald wie möglich vorbei ist. Und ja, ich glaube, wir fangen gleich mal an mit einer Nummer, bevor es dann zu den Interviews geht, die geführt wurden mit Mitgliedern von Longomai, mit Kathi, Robert und Heike in Südkärnten in der Nähe von Eisenkappel, Schilesener Kappler. Und ja, aber zuerst mal eine Nummer Musik. Viel Spaß. Okay, das war ein Fugazi Burning. Im Juli gab es ein Seminar am Perschmannhof in Kärnten. Und im Zuge dessen haben wir auch Longomai besucht, eine Kooperative, von Bergbauern und Bäuerinnen, die es jetzt, glaube ich, seit 1977 in Kärnten gibt. Aber darüber werdet ihr eh gleich alles hören. Ich darf nicht so viel vorgreifen. Jedenfalls haben wir dort eben uns erzählen lassen von Kathi, Robert und Heike, die schon sehr lange da dabei sind. Ja, wie denn das alles entstanden ist und so weiter. Und das werdet ihr jetzt die nächste Stunde hören. Okay, machen wir gleich weiter über die Entstehung von Longomai.
Also sagen wir mal, machen wir es kurz. Die Entstehung von Longomai machen wir kurz.
Aber nicht schnell, nur kurz.
Longomai ist gegründet worden 1972, im Dezember 72, auf einem europäischen Jugendkongress. Und zwar war das eigentlich auf Initiative von linken Gruppen aus den Städten, aus Wien und aus der Schweiz, aus Basel und aus Zürich. Und diese zwei Gruppen, die Gründergruppen von Longomai, haben in Wien, das hat Spartakus, hat die Gruppenkassen, und in der Schweiz hat die Hydra-Kassen. Und die waren an der ursprünglichen Initiative, um Longomai zu gründen. Und das war, wie gesagt, im Dezember 72, und 1973 haben wir dann mit dem Aufbau der ersten Kooperative begonnen, und die war in Südfrankreich. Das ist ein ganzer Hügel, ungefähr 360 Hektar. Und dort haben wir dann angefangen, Landwirtschaft zu machen, Wasser, Quellen zu graben und Tiere anzuschaffen. Und entstanden ist die Idee, weil das waren eben linke Gruppen in den Städten, und es war 1972, hat es eine ziemliche, vor allem in Deutschland, Hysterie gegeben und eine Kriminalisierung von der linken Bewegung wegen Bader-Meinhof und der RAF und das Gespenst des Terrorismus. Und wir haben damals gesagt, also wir lassen uns nicht so in die Illegalität drängen, weil die Lage ist nicht so revolutionär, dass die Massen jetzt die Revolution machen werden, und machen lieber was anderes. Und dann, also es war nie für uns eigentlich so ein Zurück zur Natur, sondern für eher, dass man seine eigenen Lebensgrundlagen hat, dass man eben sein Essen selber produzieren kann, dass man ein Dach über dem Kopf hat.
Und dass man gemeinsam lebt und nicht auswärts arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Also dass man ein Sozialleben hat, was in einer Gemeinschaft sich abspielt.
Ja, und es war eigentlich auch nie so gedacht, dass Konkurrenz, dass entweder man macht eben eine schöne Alternative auf dem Land oder man macht politische Aktionen, sondern das hat eigentlich bei Longomai immer zusammengekehrt. Das war eigentlich auch ein Grund, man will unabhängig sein und nicht von einem Chef abhängen oder ausgeschmissen werden können oder kriminalisiert werden können. Und das ist aber die Grundlage dafür, dass man dann auch sich politisch betätigen kann. Weil an diese Inseln, die autarken Inseln, wo man glücklich ist, das haben wir nie geglaubt. Also wir wollten schon verändernd wirken in dieser Gesellschaft. Die war uns nicht egal, und wir glauben eh nicht, dass man irgendwo seine Inselchen machen kann. Aber wir wollten nicht warten auf den großen Tag, wo dann alles möglich ist, sondern so leben, wie wir wollten, selbstbestimmt leben und dann entscheiden, was wir gemeinsam machen. Jetzt klar, ja.
Ihr habt dann eher so leerstehende Höfe gesucht? Oder also wie seid ihr dann zu Höfen gekommen? Oder zu Grundstücken?
Und du? Also ich bin etwas später dazu gekommen. Ich bin 1978 gekommen. Ich bin aus Deutschland. Ich war 19 Jahre alt damals. Und die Höfe haben da zum Teil schon existiert. Also es hat in Frankreich angefangen. Das Geld, um dieses Gelände zu kaufen, das ist durch Sammlungen zusammengekommen und auch durch zwei Brüder, die von Anfang an dabei waren, die ein Haus, was sie geerbt haben, verkauft haben in Basel. Und ja, die Höfe waren auch also belastet durch Hypotheken eine Zeit lang. Und hier in Kärnten, der Hof, den hat Longomai 1977 gekauft. Er ist auch leer gestanden und auch großteils waren es Ruinen. Und das wurde dann auch mit einer Hypothek gekauft und später dann auch durch Geldsammlungen wurde die zurückbezahlt.
Naja, das, was zu dem Hof gehört, ist nicht sehr viel, weil das war zwar einmal einer der größten Höfe da in dem Tal, aber das wurde eben alles verkauft und wir als Langemeier haben halt da die Hofstelle und ein bisschen steile Wiesen rundherum dann noch kaufen können. Das sind da direkt um den Hof sind es circa 4,5 Hektar Wiesen und ein bisschen mehr als 10 Hektar Wald. Und dann haben wir noch jetzt am Anfang schon einiges an Wiesen dazu gepachtet, unter Anführungszeichen, die wir einfach seit Anfang an bewirtschaften dürfen, die aber nicht direkt da am Hof sind. Und jetzt, seitdem die Schafherde wieder da ganz am Hof ist, haben wir noch einiges, vor allem an Weideland, dazu gepachtet, beziehungsweise können wir benutzen. Das sind dann alles zusammen so um die 25 Hektar Grünland. Ja, das gibt einen großen Beitrag zu, also die Schafzucht gibt einen Beitrag zu dem gemeinsamen Leben, genauso wie der Garten, genauso wie die Imkerei. Dann auch noch Teile dazu geben und ein Teil, der vor allem sonst auch die Arbeit möglich macht, die sich jetzt nicht in Geld rechnen kann, kommt auch aus von einem Freundeskreis in der Schweiz vor.
Radio. Solidarität mit allen politischen Gefangenen. Wer wissen möchte, wie er sie Briefe schreiben kann an die Leute, die beschuldigt werden, das AMS beschädigt zu haben, informiert euch auf at.indimedia.org.
Am Anfang sind eigentlich alle ohne landwirtschaftliche Kenntnisse eingestiegen und ich stelle mir das einen Wahnsinn vor, hierher zu kommen, wie es der Winter sein muss, so mit dem Hof, der noch nicht aufgebaut ist und sich das einfach jetzt, wir fangen an und irgendwann wollen wir davon irgendwie auch uns ernähren können und so weiter. Das würde mich voll interessieren, wie da eure Erfahrungen waren am Anfang.
Oder ja, wir waren zum Glück sehr jung, würde ich sagen. Wir waren 18, 19, 20. Und wir haben nicht studiert gehabt. Und das Studieren kostet ja sehr viel Zeit. Also ich sehe jetzt Leute, die sind 28, 30 und wollen einen Hof anfangen. Und das ist was ganz anderes. Wir haben schon 10 Jahre früher angefangen und dann hatten wir auch sehr viel Zeit zu experimentieren. Und wir waren sehr jung und frisch und nicht zu entmutigen und haben halt sehr viel falsch gemacht. Ja. Es gab immer Leute, die uns unterstützt haben, die signalisiert haben, auch Bauern und Bäuerinnen, die uns gesagt haben, so müsst ihr es machen, ihr müsst die Wiesen von unten anfangen zu mähen und nicht von oben und so zum Beispiel. Also das ist Herr Schmäh, der in Eisenkappel heute noch erzählt wird, glaube ich, dass die gemein heute die Wiesen oben am Hang angefangen haben zu mähen. Und das ist blöd, weil dann fällt das geschnittene Gras auf das ungeschnittene und so. Und so haben wir halt alles irgendwie, ohne irgendwie eine landwirtschaftliche Fachschule besucht zu haben, haben wir das alles so eins nach dem anderen gelernt. Also die Leni Kucher hat zum Beispiel ihre Bienen hingestellt und ich habe dann gleich mit 20 mit ihr die Bienen betreut und habe das halt auf die Art dann mit ihr zusammen gelernt. Und andere haben in Frankreich gelernt, wie man die Schafe hält. Da hat auch ein Bauer aus der Gegend Tipps gegeben und geholfen. Und so wurde halt durch Hilfe von außen und durch Herumexperimentieren sind wir irgendwie dann drauf gekommen.
Und ist das ja, dann bei euch auch so, weil du sagst so, das Wissen wird dann einfach so weiter, es wird nicht, wird das auch verschriftlicht so oder wird das einfach, wenn wer neu einsteigt, einfach schau zu, mach mit und sei dabei und so lernst das? Oder schreibt ihr euch auch manche Sachen einfach auf?
Das ist ganz individuell verschieden.
Okay. Also,
am Anfang wurde, glaube ich, ziemlich viel Statistik geführt, über wie viel Quadratmeter Land braucht es, um einen Kooperateur, Kooperateurin zu ernähren und so Sachen. Haben sie so viel gerechnet auch.
Ja, das und war ganz am Anfang. Da hat unser Bauer eben gesagt, aus der Region in Südfrankreich, also mit einem Drittel Hektar können Sie einen Basispionier ernähren. Und da ist gerechnet worden. Und wie viele Viecher braucht man da und was braucht man da? Aber das hat sich dann eigentlich herausgestellt, dass das eigentlich gar nicht so wichtig ist, ob man ein Drittel Hektar oder einen halben Hektar braucht, weil das ist ja eigentlich auch ziemlich schematisch.
Ja, also am Anfang, ja.
Naja, es kommt ja ganz darauf an, was machst du auf dem Land. Im Gartenbau brauchst du kein Drittel Hektar, aber für die Schafzucht, das ist eben viel extensiver und du brauchst Grünland und Weideland, da brauchst du ganz andere. Ja, und dann kommt es auf X-Faktoren an. Also das war ein bisschen zu schematisch, die Rechnerei.
Da also am Anfang war eben ja auch irgendwie war immer das Ding gegen die Sektorisierung. Also soll jetzt nicht jemand nur eine Sache machen und dabei bleiben sein ganzes Leben. Wir sind dann ziemlich viel rotiert, also so von einem Sektor zum anderen gewechselt, um alles ein bisschen kennenzulernen. Ja. Und dann hat sich aber immer mehr herauskristallisiert, also wer was gerne macht.
Es geht nur darum, wie viel Land ist notwendig, damit heute zum Beispiel eine Familie sich also das Leben bestreiten kann.
Davon. Kommt sehr viel darauf an, was du machst damit.
Also, ja, das hängt auch vom Gelände ab.
Okay. Es hängt nicht nur vom Gelände ab. Ich glaube, man muss ein bisschen in andere Kategorien als die
marktwirtschaftlichen
und eben in diesem System üblichen denken. Wir lehnen zum Beispiel Lohnarbeit ab. Bei uns gibt es keine Lohnarbeit, also du kannst uns wahnsinnig schwer einschätzen, wir leben auch nicht wie eine Bauernfamilie, wo der Erbhofbauer bestimmt, dass der Sohn irgendwann einmal den Hof übernimmt, wir sind eine Gruppe.
Und unsere, und wir haben das nie, also wir wissen gern, was wir essen, wir wollen unabhängig sein, aber wir haben das nie in der Konkurrenz gestellt, autark zu sein als Selbstzweck in Bezug auf das, was wir sonst noch machen wollen in der Gesellschaft rund um uns herum. Und das rechnet sich nicht. Die Zeit, die wir einstecken, sei es jetzt in Auseinandersetzungen, wie wir es da in Kärnten geführt haben, oder sei es Leute, die wir empfangen, oder junge Leute, die zu uns kommen, die mal schauen wollen, die selber probieren wollen, eine Gruppe aufzumachen, oder politische Aktionen, die wir führen. Das kann man alles nicht in den Rentabilitätskriterien abdecken. Und deswegen ist die Frage so, von was lebt ihr, ist einfach ziemlich, ja, die geht von einem System aus, das wir gar nicht wollen. Natürlich wissen wir leben in dem System, aber wir sind trotzdem, wir rechnen uns zu einer aktiven Minderheit, die da was verändern will. Und darum passt man nicht so ganz in das Schema von dieser Frage, wie viel Land braucht eine Bauernfamilie zum Überleben? Wir sind keine Bauernfamilie, die da überlebt. Das ist, darum ist das ein bisschen, ja, es ist auch ein bisschen, irgendwie ein bisschen schräg, wie soll man auf das antworten? Das ist, man kann das nicht so die ersten 5 Minuten auf dem Silbertablett präsentieren. Ich meine, Longomai gibt es jetzt seit 73 haben wir angefangen, also ich meine, 37 Jahre.
Es scheint zu passen, dass alles weiter rennen kann.
Na, für uns ist hier wichtig, dass wir einen Raum geschaffen haben, ja, einen Freiraum in einer Gesellschaft, die sehr feindselig, wie wir sie als sehr feindselig empfinden, wo wir mit sehr vielen Sachen nicht einverstanden sind. Indem wir also sowohl das, was wir zum Leben brauchen, produzieren an Lebensmitteln, soweit es hier auf 1000 Meter Seehöhe also möglich ist, aber auch einen Raum schaffen, wo Freunde zu uns kommen können, wo Leute auch ausspannen können und wo wir eigentlich auch die Ruhe haben, unsere politische Arbeit zu machen. Und von den Kräften, also von der Arbeit, die wir aufwenden, geht ungefähr, würde ich mal sagen, die Hälfte in meistens unbezahlte, ehrenamtliche, politische und soziale Arbeit. Und von daher passt das mit der Rentabilität vom Bergbauernhof nicht. Deswegen haben wir auch unter den Longomai-Gruppen eine Solidarität und Unterstützung, auch in finanzieller Form. Weil wenn es das nicht gäbe und wir müssten von einem kleinen Bergbauernhof leben, zu sechs mit 3 Jugendlichen, dann könnten wir keine politische Arbeit mehr machen. Das ist eine grundlegende Idee von Longomai, sich nicht auf den Berg in irgendeine Idylle zurückzuziehen, sondern weiter gesellschaftlich aktiv zu sein. Also das ist so ein grundlegendes Verständnis, ja.
Ja, es geht gleich weiter mit Interviews von mit Leuten aus Longomai. Also Interviews, das war eigentlich eine Gesprächsrunde im Zuge der Antiphase, des antifaschistischen Seminars am Perschmannhof in der Nähe von Bad Eisenkappel, Schelesner Kappler. Ja, ihr hört anarchistisches Radio am Sonntag. Wir spielen weiterhin Musik, die gefällt für die Leute, die in Haft sitzen. Und hoffen, euch gefällt auch das nächste Lied, Tokotronik, wie hieß die Nummer nochmal?
Ich weiß nicht, welches jetzt ist.
Spielen sie mal. Wir spielen sie mal, sag alles ab, perfekt.
Nein, ich glaube, das ist der nächste.
Na gut, wie auch immer, hört's mal zu.
Was du auch machst, mach es nicht selbst. Was du auch machst, sei bitte schlau, meide die Marke Eigenbau. Heim und Netz, Werkerei, stehlen dir dein
einerseits wollte ich anknüpfen, ob ihr da auch schon dabei wart, wie Long Mai diesen Film über das Ulrichsberg-Treffen gemacht hat. Weil ich das recht spannend finde und dass eigentlich auch recht wenig Leute wissen, dass Long Mai ja auch zu den ersten Gruppen gehört hat, die das Ulrichsberg-Treffen überhaupt thematisiert haben und dazu gearbeitet haben. Und das Zweite wäre dann eher auch gewesen, weil ich ja bei deinem Workshop auf der Frauenfrühlingsuni war, dass du diese ganzen Via-Campesina-Geschichten finde ich auch so spannend und vielleicht magst du da den anderen auch noch was dazu erzählen.
Naja, mal zu dem Ulrichsberg-Treffen, also das schließt auch an die Frage an, die wir vorher schon mal jetzt angesprochen hatten, wie wir hier uns integriert haben oder wie wir akzeptiert wurden in Kärnten und im Dorf. Und eben, es war halt so, dass, dass es Sympathien und Antipathien gab von Anfang an. Also jemand, der mit uns sympathisiert hat, das war eben die Leni Kucher aus Eisenkappel, die uns hier sehr unterstützt hat in der praktischen Arbeit und auch, sie war ja auch im Widerstand. Also keine Sympathien hatten wir von den Rechten in Kärnten. Also wir sind in den Zeitungen massiv angegriffen worden in den ersten Jahren als Terroristen und immer Terrorismusverdacht und irgendwie so, wir würden die Sicherheit bedrohen in Südkärnten und wir wollten irgendwie Kärnten an Jugoslawien anschließen. Das war ja damals noch Jugoslawien und eine Sache war gleich am Anfang 1979, dass Leute aus dieser Gruppe hier auf das Ulrichsberg-Treffen gegangen sind mit zwei Filmteams und dort gefilmt haben, also ein holländisches Filmteam und eins mit Longomai-Leuten. Und sie haben das geschafft, halt dort unerkannt eigentlich zu filmen und Interviews zu machen. Also sie haben sich selbst ein bisschen so ausgegeben, ja. So ein bisschen schnittig so. Und da haben wirklich die Leute ihre SS-Abzeichen stolz hergezeigt und ein bisschen unter dem Kragen so versteckt. Und daraus wurde dann der Ulrichsberg-Film, den wir dann auch in Österreich überall gezeigt haben. Und das hat natürlich, das war irgendwie so ein Stich ins Wespennest. Und da haben sich dann die Rechten und die Nazis noch mehr aufgeregt über uns. Es gab da auch sogar einen Einsatz der Polizei, um das Filmmaterial zu konfiszieren. Und die Autos wurden alle also gestoppt und die Leute wurden durchsucht, aber wir hatten das schon dann vorher in Sicherheit gebracht. Und ja, das war auch so in den Anfangsjahren. Also wir haben das eben sehr stark thematisiert, die Fragen von Antifaschismus und Faschismus. Und es ist dadurch überhaupt erst weiter bekannt geworden, was auf dem Ulrichsberg eigentlich passiert. Ja. Und ich finde das super, dass es jetzt wieder andere Gruppen gibt, die da eigentlich auch weitermachen. Oder? Nachdem eine Zeit lang es dann stiller war eigentlich, ja. Mhm.
Heute statt. Die Karriere macht mal Pause.
Nein, ich wollte noch was dazu sagen zu diesen politischen Betätigungen, eben, was die Heike gesagt hat, dass man eben eines unserer Ziele ist, dass wir das eben nicht trennen. Wir wollen gesellschaftlich aktiv bleiben. Und das siehst du in so einer kleinen Gruppe wie da in Kärnten, da gibt es eben sehr verschiedene Ansätze, die die Leute eben verfolgen. Wahrscheinlich auch, weil eine Gruppe, die aus 6 oder 7 Erwachsenen besteht, sind wir oft 10, weil Besuch da ist, das ist halt auch ein sehr kleines Umfeld. Und das heißt, jeder hat sich also seine Arbeits- und Betätigungsfelder und seine sozialen Netze mit diesen Arbeitsfeldern aufgebaut. Und von da kommt dann wieder was zurück ins Gemeinsame, in die Gruppen. Und die Heike macht zum Beispiel einiges im Rahmen der internationalen Landwirtschafts- und Bauernpolitik, im Rahmen von Via Campesina. Und der Robert ist eher so auf regionaler Ebene oder lokaler Ebene da in der Gemeinde engagiert oder auch mit dem Kulturverein da in Eisenkappel, mit dem slowenischen Nizaria. Ich bin jetzt nicht mehr permanent da, aber ich habe jahrelang die Arbeit vom Europäischen Bürgerinnenforum da vom Hof aus gemacht. Natürlich auch mit anderen Leuten zusammen, wie zum Beispiel mit Dieter und der Lisa in Wien, haben wir da zusammengearbeitet. Dann ist einer, der ist jetzt nicht da, der ist jetzt noch Obmann vom Verband Freier Radius. Also das ist sehr vielfältig, was die Leute so an politischen oder gesellschaftlichen Aktivitäten machen. Und das irgendwie fließt dann auch was zurück in die Gruppen. Also Freundeskreise, die man auf die Art hat, Leute, die man kennenlernt, die uns dann besuchen kommen oder die uns auch helfen kommen, wenn wir. Und das ist uns recht wichtig, dass wir das machen können.
Wenn die Leute uns immer fragen, ja, was macht ihr denn, wenn ihr alt werdet? Ja, das sehen wir dann, ne? Dabei sind wir noch nicht so alt.
Ja, es stimmt schon, dass die Fragen, die früher noch viel mehr Reizwörter waren für uns, wie macht ihr mit dem Geld, mit der Sozialversicherung, mit der Pension? Ihr habt keine Pensionsversicherung. Und dann habe ich gesagt, wenn wir uns das alles am Anfang gefragt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich nie angefangen. Und jetzt mittlerweile haben wir natürlich, mit der Zeit muss man sich halt mit solchen Sachen auseinandersetzen. Also dann haben wir halt eine Krankenversicherung je nach Land. Das ist alles nicht so einfach zu organisieren, weil es gibt keine europäischen Strukturen, wo es einfach ist nicht vorgesehen. Flexibilität wird nur innerhalb der Gesellschaft verlangt, wenn es irgendwo hin verschickt wirst zum Arbeiten, aber sonst auf der anderen Seite gibt es das nicht.
Ja. Es gibt kein europäisches Sozialversicherungssystem.
Also haben wir uns jetzt nach langer Zeit eben irgendwie so zu Strukturen gebastelt, die halbwegs zu uns passen. Sie passen nicht immer, weil das sind halt nicht immer.
Na, ich stelle es mir dann auch schwierig vor, wenn man dann lokal sich so eine Form ausgesucht hat und dann kommt man drauf, eigentlich. Jetzt freut es mich wieder mal nach Frankreich zu gehen und dort, wie man das dann mitnimmt und so. Ja, aber ich denke mir schon, es wird sich immer Lösungen finden, aber es ist es dann immer.
Ja gut, das gibt es schon. Da gibt es schon so Abkommen zwischen den Ländern und innerhalb der EU sowieso. Aber wie gesagt, das ist ein langer Prozess. Am Anfang haben wir uns überhaupt nicht um das gekümmert. Gott sei Dank nicht, weil sonst hätten wir glaube ich gar nicht
angefangen. Es ist ehrlich gesagt so. Am Anfang, so die ersten 10 Jahre, wenn mich jemand gefragt hat, diese Frage der Sozialversicherung, die immer die zweite Frage ist nach den Finanzen, haben wir sie einfach scheißen geschickt, oder? Und haben gesagt, wir haben Freunde, das ist besser als jede Sozialversicherung. Ja? Dann haben wir uns überlegt, ja, vielleicht sollte man sich doch mal versichern lassen. Also nach 10 Jahren nicht versichert, nicht krankenversichert und gar nichts, habe ich dann mir eine Krankenversicherung organisiert, oder wir alle hier. Und nochmal ein Stück weiter haben wir sogar jetzt eine Pensionsversicherung, nämlich bei der Bauernkrankenkasse. Wie lange haben wir das?
Das ist auch schon wieder 10 Jahre her.
Auch schon wieder 10 Jahre. Und jetzt, wo das ganze System zusammenkracht, denke ich mir, das war eh vernünftig, was wir am Anfang gesagt haben. Es ist genau das, wenn du ein Netz hast von Freunden, dann, also in Nongomai vorkommt keiner, oder? Und auch Leute, die schwer krank werden und jahrelang Krebskrankheiten gekämpft haben, sind betreut worden von ihren Freunden und Freundinnen. Und das ist eigentlich etwas, was in der Gesellschaft außer uns immer schwieriger wird, oder? Und kaum mehr möglich wird. weil die Leute gebunden sind an ihre Arbeitsplätze und so weiter.
Ja, also, viel hat sich ja wahrscheinlich auch geändert, dadurch, dass Kinder auf die Welt gekommen sind, weil da hat man sich dann überlegen müssen, wie zahlt man das. Mhm. Und da sind die, sicher dann die ersten Krankenversicherungen so schon mal für die, die das notwendig gehabt haben, weil sie schwanger geworden sind. Oder. Also, aber wie gesagt, es ist schon gescheiter, man löst die Probleme dann, wenn sie sich stellen. Man hat zwar dann nicht unbedingt eine gültige Antwort auf alle Fragen, aber dafür lebt man. Man muss halt die Probleme dann angehen, wenn sie sich stellen. Und das Problem vom Altern, das haben wir, ja, das fangen wir uns jetzt an zu stellen, aber wir wissen es noch nicht. Also, wie werden wir gemeinsam alt werden? Keine Ahnung. Das wird sie zeigen.
Gemeinsam sind wir unausstehlich.
Ja. Oh, komm mal, ich bin wirken, also unausstehlich.
Aber,
jetzt sehr schön geschnitten zum Schluss. Ich glaube, das aber habe ich vergessen zum Wegschnipseln zu Hause. Macht ja nichts. Das im Radio ist eine ganz wichtige Komponente. Ohne das im Radio gibt es gar kein Radio, glaube ich. wir spielen jetzt noch. Vorher haben wir Tokotronik gespielt, leider in schlechter Qualität. Es tut uns leid, wir mussten das so schnell besorgen und es ging nicht anders. Und jetzt spielen wir noch von Phil Oakes eine Nummer. Auf Phil Oakes bin ich gekommen, weil beim anarchistischen Radio, auf der Internetseite vom anarchistischen Radio, a-radio.net, war eine Sendung über Phil Oakes. Ganz tolle Sendung. Ist auch eine super Seite. Auf der Seite könnt ihr alle Sendungen in unserem Archiv nachschauen und nachhören oder auch runterladen. Und eben diese Sendung über Phil Oakes empfiehlt sich sehr unter all den anderen tollen Sachen, die es gibt. Jedenfalls spielen wir jetzt Phil Oakes in the Heat of the Summer. Und ja, dieses Lied ist wie die anderen auch den vier Beschuldigten gewidmet, die im Moment in Haft sitzen, weil sie beschuldigt werden, eben jene AMS-Stelle das Eingangsportal beschädigt zu haben mit brennenden Mülltonnen. Ja, in the heat of the summer. Das ist für euch, ihr Lieben. Bis dann.
In the heat of the summer, when the pavements were burning, soul of a city was ravaged in the night after the city sun was sinking. Now no one knows how it started, why the windows were shattered, but deep in the dark someone set the spark, and then it no longer mattered. Down the street they were rumbling, all the timbers were raging. Forgot to listen to the warning. On and on came the angry, no longer following reason, and all the stores were the target now, where just the other day they were by. Drunk with the memory of the ghetto, with the lure of the looting, and the memory of the uniform shoving with their sticks, asking, are you looking for trouble? No, 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 moaned the mayor, not the way of the order. Oh, stay in your homes, please leave us alone. We'll be glad to talk in the morning. For shame, wrote the paper. Why the hurry to your hunger? Now the rubble's resting on your broken street, so see what your rage has unraveled. Barricades sadly were rising, bricks were heavily flying, and the loudspeaker drowned like a whistle. the fury was over and the shame was replacing the anger. So wrong, so wrong, but we've been down too long and we had to make somebody listen. In the heat of the summer.
Von Anfang an haben Leute mit uns auch sympathisiert. Besonders auch Leute aus der slowenischen Volksgruppe. Also wir haben uns sehr engagiert in der Verteidigung der zweisprachigen Schule. Mit dem Kärntner Schulmodell, was dann 1987 da in Kraft getreten ist. Und wir haben durch das Jelka-Buch, was eigentlich erstmalig so ein Buch war, das Geschichte von unten erzählt wird, erzählte Geschichte, haben wir also sehr viel Anerkennung und Freunde gewonnen. Also das ist nicht nur so, dass wir nur angefeindet wurden. Die Akzeptanz, um die machen wir uns keine Sorgen mehr. Und ich will ehrlich gesagt nicht von jedem akzeptiert werden. Und die Mehrheitsbevölkerung, die den Haider und das BZÖ wählt, wenn ich von der nicht akzeptiert werde, bin ich gut auf der richtigen Seite.
Was man auch sagen muss, es hängt natürlich davon ab, was man so an Betätigungsfeldern hat. Und zum Beispiel da, nachdem die Heike zum Beispiel, da war es wichtig, dass nicht alles Bach abgeht in der Landwirtschaft. Und da hat sie gegründet, eben nach vielen Jahren Erfahrung, hat man dann gesagt, wir dann nicht jetzt Initiativen ergreifen, sondern wir schauen, dass wir das gemeinsam mit den Leuten machen. Und da gibt es einen Verein vielleicht aller Bergbauern, die Kopla Kascha. Das hat angefangen mit den Frauen, die ihre Produkte vermarkten wollten. Und dann hat sie eine Waldwirtschaftsgemeinschaft dazu gegründet. Und dann gibt es noch einen Kopla Kascha Wanderweg. Und das sind lauter so Sachen, wo du die triffst und wo du gemeinsam machst. Und dann ist das natürlich ganz was anderes, als wenn es eben, das gehört eben auch zu. Welchen Stück Weg du gemeinsam gehst, gehört immer zur Akzeptanz dazu. Und da kommen wir wieder auf das, dass eben die jetzt Bauern sind, die waren damals ganz jung oder Kinder noch, wie wir angefangen haben.
Man am meisten im Dorf macht der Robert. Also ich bin ja mehr irgendwie weiter weg.
Du bist halt
europäisch und international unterwegs und der Robert ist halt sehr aktiv im slowenischen Kulturverein, Saria. Und ich glaube, er ist ein sehr beliebter Mann dort. Eine ganz wesentliche Stütze des slowenischen
Kulturs. Du bist ein Vorstand, oder?
Mit Vorstand.
Ja, das ist das, was ich schon am längsten da mache. Das ist jetzt seit 95, dass ich im slowenischen Kulturverein damit mitarbeite. Und da machen wir eben, ja, auch der slowenische Kulturverein macht dann ein bisschen eine Entwicklung. Weil was früher undenkbar war, dass ein eindeutig nicht Kärntner Slowene im Vorstand von einem slowenischen Kulturverein sitzt, das zeigt ja, dass sich einfach einiges bewegt. Und in der Bewegung, vor allem eben weg von der Polarisierung, haben wir vor allem mit dem Kulturverein jetzt die letzten Jahre auch sehr viel versucht, auch in die, sagen wir, nicht typischen slowenischen Milieus mit hineinzuwirken und haben es geschafft, zum ersten Mal seit der 100-jährigen Geschichte von dem Verein, dass es ein öffentliches Lokal am Eisenkappler Hauptplatz gibt, wo verschiedenste, zum Teil sehr, sehr engagierte Ausstellungen gezeigt werden, das aber auch als Treffpunkt benutzt wird zwischendurch, wenn keine Ausstellung ist, was es nie gegeben hat. Der slowenische Kulturverein durfte in dem Eisenkappel nicht sichtbar sein. Und das heißt, es verändern sich die Sachen und das ist auch eine höchst spannende Angelegenheit.
Und es wird auch viel so, also Geschichte, oder? Vom Ort aufgearbeitet. Also ich war da, weiß nicht, vor 2 Jahren oder so mal da, wo diese Ausstellung über die jüdische Familie war.
Und das war eine der allerersten Ausstellungen über die jüdische Familie Schafberg, die aus Eisenkappel vertrieben worden ist, schon quasi in vorauseilendem Gehorsam, bevor das die Nazis noch überhaupt wirklich so publik gefordert haben. Es ist jetzt eine Ausstellung unten, die auch ganz faszinierend ist, über einen Eisenkappler Bürger, der im Ersten Weltkrieg an die Ostfront gegangen ist und von dort nicht wieder zurückgekommen ist, dort sein Leben aufgebaut hat. Sein Sohn war dann ein recht bekannter Physiker und die Wurzeln gehen aber trotzdem wieder in die Gemeinde hier zurück und da hat der jetzige Amtsleiter hat das mehr oder weniger initiiert. Da hat auch den ganzen Stammbaum dieser Familie mit allen, die irgendwo dazugekommen sind und einmal über die letzten 100 Jahre aufgezeichnet. Das sind einfach engagierte Ausstellungen, die ein bisschen auch das zur Sprache bringen wollen, was in der Geschichte oder der Geschichtsschreibung manchmal einfach vergessen wird.
Oder totgeschwiegen.
Oder totgeschwiegen.
Weil es peinlich ist und tabu ist und so.
Ja, ihr hört anarchistisches Radio mit Audiobeiträgen von unserem Besuch am Longomai-Hof in Südkärnten, Hof Stopper. Ja, an dieser Stelle möchte ich mal Danke sagen ans Antifa-Seminar, das im Zuge des unabhängigen Tutoriumsprojekts organisiert worden ist. Wen das interessiert oder vielleicht mal bei so einem Seminar dabei sein möchte, die Homepage des Projekts lautet http://rk.diebin. Also wieder Dieb mit in, also eine Diebin, weiblicher Dieb.at. Ja, und auch natürlich danke an den netten Empfang am Hof und danke an Heike, Robert und Kathi. Und ja, kurz hört sie noch was von Ihnen und dann geht's weiter mit Ankündigungen und noch ein bisschen Musik.
Ich hätte noch eine kurze Frage gehabt. Was heißt denn Longomai?
Ja, Longomai ist eigentlich ursprünglich ein provenzalisches Grußwort. Und das erste Kooperative, die man aufgebaut hat, war eben in der Provence, im Departement Alpes de Provence. Und das war eigentlich, das heißt, es möge lange dauern. Und das hat unser Bauer aus der Region, wo man die erste Kooperative gegründet hat, quasi diesen Namen vorgeschlagen und wir haben ihn angenommen. Und zwar war das impliziert eine ganze Reihe von Sachen, also es möge lange dauern, damit war auch gemeint, diese Lebensort in der Provence im Gegensatz zu dieser Zentralgewalt von Paris, also das ist ein schöner Gruß, Longomai, es möge lange dauern.
Ja, das waren eben die Interviews oder das Gespräch mit den Leuten vom Hof in Longomai. Jetzt möchten wir noch kurz ein paar Sachen ansagen. Wie jetzt eh schon in der Sendung öfter erwähnt, gab es ja Hausdurchsuchungen und Verhaftungen von 4 Personen, die eben beschuldigt werden, Mistkübel vom AMS angezündet haben zu sollen. Ja, die sind halt jetzt schon seit dem 6. Juli in Haft. Es wird jetzt auch, glaube ich, es wurde jetzt verlängert, die U-Haft. Und es gibt jetzt Demonstrationen in nächster Zeit in Solidarität mit denen. Und unter dem Motto Stopp der staatlichen Repression gegen Repression und Polizeikontrollen und für die Freiheit der Beschuldigten. Das erste wird sein am Donnerstag, dem 5. August um 19 Uhr vorm Landesgericht Wien. Das ist Landesgerichtsstraße. Die nächste wird sein am Donnerstag, dem 12. August um 19 Uhr am Üppenplatz beim Brunnenmarkt im 16. Wiener Gemeindebezirk. Und das nächste wird dann eine Kundgebung sein mit einem Soli-Fest-Rahmenprogramm, wo wahrscheinlich auch wieder Geld reinkommen soll für Anwaltskosten und so weiter. Und zwar wird das sein am Freitag, dem 13. Freitag der 13. Ah, F13 auch noch. Okay, Aktionen untertags. Dann, und eben das Fest am 13. August ab 14 Uhr im Bruno-Kreisky-Park. Das ist bei U4 Margaretengürtel. Ein sehr schöner Park übrigens, wo auch noch so Hängematten ganz lang gehangen sind als Installation. Sehr nett. Infos über das alles könnt ihr euch auch noch holen unter http://www.fightrepression2010.tk oder einfach auf Indymedia schauen, indymediaösterreich, at.indymedia.org. Jetzt spielen wir noch von Gil Scott-Heron The Revolution Will Not Be Televised.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Okay, also das war's dann wieder für diesen Sonntag. Nächsten Sonntag natürlich wieder. Nächsten Sonntag natürlich wieder. Anarchistisches Radio, wie jeden Sonntag. Nachhören könnt ihr auf a-radio.net. Wer noch Briefe schreiben will an die Gefangenen, das könnt ihr euch checken, die Adressen unter in die Media. Und ja, schönen Sonntag noch und bleibt's wild und gefährlich.
Wait, that was a fall.
Grüße an alle politischen Gefangenen. Schönen Abend.
Because you can jail a revolutionary, but you can't jail a revolution.
Anarchistisches Radio auf Radio Orange. Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr. Und zum Nachhören im Netz unter www.a-radio.net. Flower.